Episode 15: Brombeeren pflanzen, kultivieren und schneiden. Brombeeren sind in der Kultur grundsätzlich etwas einfacher als Himbeeren. Dennoch braucht es ein paar Regeln und ein paar Informationen, damit Brombeeren gut gedeihen. In diesem Podcast wollen wir diesen Fragen nachgehen. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Zu diesem Thema freut es mich einmal mehr, unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt in unserem Studio zu begrüßen. Hallo Markus.
Hallo Reto, schön, dass ich da sein kann. Und ich freue mich immer darauf, wieder neue Podcasts aufzunehmen, aber auch darauf, wenn wir dann die Aufnahmen wieder hinter uns
haben. Genau. Ja, Brombeeren. Wie ist es genau mit diesen Trieben? Du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass es Trailing-Brombeeren gibt und hochwachsende. Wie funktioniert das?
Na gut, also der Brombeertrieb funktioniert grundsätzlich gleich, ob er jetzt hochwachsend ist oder flachwachsend ist, kriechend ist. Es ist der gleiche Mechanismus wie bei der Himbeere. Grundsätzlich ist es dieser zweijährige Rhythmus. Das heißt, im ersten Jahr wächst eine Rute und dann im zweiten Jahr macht sie Seitentriebe, Fruchttriebe, die danach fruchten, und dann stirbt sie ab. Und das haben wir auch bei der Himbeere.
Mhm. Wobei bei den Brombeeren, also ich habe auch schon Navajo-Brombeeren zu Hause gehabt, die machen durchaus am einjährigen Trieb schon bereits ziemlich lange Seitentriebe.
Ja, genau.
Im ersten Jahr. Und dass man so ein bisschen irritiert, ja, was macht man mit denen?
Genau, das wäre dann beim Kapitel Schneiden, du hättest das Konzept des Newsletters lesen
früher
müssen.
Oder das Papier früher haben müssen.
Aber die müssen nicht weg. Es ist immer die Diskussion, ob man die schon im ersten Jahr wegschneiden soll oder nicht. Wenn man die eben im ersten Jahr schneidet, zum Beispiel im August, beginnt die Pflanze nochmals zu treiben, das härtet dann nicht zu wenig ab und das führt dann zu Winterschäden. Das ist einfach nichts machen. Geschnitten wird die Brombeere erst im Frühjahr des zweiten Jahres.
Ja, wie kommt es eigentlich zu diesem zweijährigen Rhythmus der Pflanze?
Das ist eine ganz spannende Geschichte, habe ich auch schon darüber nachgedacht. Auch noch nicht in der Tiefe dafür geforscht, aber also man muss sich das mal überlegen. Die Pflanze hat sich entschieden, nicht einen dauerhaften Holzkörper aufzubauen, sondern nur einen temporären. Entsprechend sind Brombeeren wie Himbeeren relativ gut, sich über ihre Wurzeln zu vermehren. Ja? Das ist bauen also nicht einen oberirdischen Körper, sondern sie konzentrieren sich eher auf die Wurzel. Die Westküstenbrombeere, die eher auf das Zentrum des Wurzelstocks, der dann langsam verholzt, aus dem immer wieder neue Austriebe kommen. Die Ostküstenbrombeeren, die aufrecht wachsenden, die können auch aus Wurzeln selber Basistriebe bilden, Navajo-Brombeeren und ähnliche. Aber die haben einfach einen Teil ihrer Überlebensmechanismen auf die unterirdischen Organe verlegt und halten es für effizienter, sozusagen oben nur zweijährige Triebe zu haben. Wenn man sich das überlegt, ist es ja auch energiesparend. Also man kann sagen, sie müssen immer was Neues aufbauen, aber sie müssen auch nicht einen riesen Holzkörper unterhalten, der für nichts und wieder nichts da ist, sondern einfach nur so in der Landschaft steht. Bei vielen Pflanzen ist ja so, dass der reproduktive Teil, das sind ja meistens nur die Triebe, die 1, 2, 3 Jahre alt sind, die eben Blüten ansetzen. Und dieser reproduktive Teil, der wächst immer nach oben, oder? Und der ganze untere Teil muss unterhalten werden. Und genau dieses Problem lösen die Rubus mit diesem zweijährigen Rhythmus. Also es hat schon eine Logik drin. Es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man das als Schüler oder zu Hause im Garten mit der Mutter oder spätestens in der Gärtnerlehre lernt. Staubt man so ein bisschen, nimmt das dann so fraglos zur Kenntnis. Aber es ist schon ein ganz spannender Mechanismus eigentlich.
Dann ist das mit der Winterhärte ja eigentlich auch nicht so much entscheidend, weil wieder austreiben, wenn mal die oberirdischen Triebe in einem extremen Jahr oder extremen Winter abfrieren.
Genau, Himbeeren und Brombeeren sind beide nicht hundertprozentig winterhart und die überleben auch mal ein paar Jahre ohne generative Vermehrung, ohne Samenvermehrung, ohne Früchte, weil sie eben wieder aus der Basis austreiben. Trotzdem ist natürlich, wenn es um die Samenproduktion geht, um das Fortleben geht, natürlich schon besser, wenn die Früchte halt reifen und nicht erfrieren.
Was bedeutet der zweijährige Rhythmus praktisch für den Gärtner?
Gut, das bedeutet im Wesentlichen, dass wir immer unterschiedliche Typen von Trieben vorfinden in der Pflanze. Das ist auch das, was den Leuten fast das größte Problem eigentlich
Schwierigkeit
gibt,
ist,
wo immer wieder gefragt werden, welchen Trieb muss ich jetzt schneiden, welcher ist alt, welcher ist neu. Und da gibt es auch Strategien dagegen, dass man zum Beispiel, wenn man ein Gerüst hat, auf der rechten Seite nur die zweijährigen Triebe hat, auf der anderen Seite nur die diesjährigen Triebe. Solche Strategien, das ist eigentlich das Problem, dass wir eben nicht hintereinander die einjährigen Triebe, dann werden sie zweijährig, haben Früchte, sterben ab, sondern wir haben immer alles parallel. Also während wir zweijährige Triebe haben, die Fruchten wachsen auch aus der Basis neue nach. Und wir müssen mit dieser Dualität dann auskommen und die richtig identifizieren können. Aber es ist einfach. Die dickeren, die schon Blüten haben, die schon Früchte haben, die schon Früchte angesetzt haben und die dann im Sommer nach der Ernte beginnen abzusterben, das sind die alten.
Eigentlich würde es man eigentlich sehr gut sehen, oder? Also das Risiko, dass man die falschen abschneidet, ist nicht so hoch, wie man...
Kommt vor und du hast ja selber gesagt, dass es schon mal fast die Ehe deiner Eltern gefährdet hätte.
So in dem
Wie ging die Geschichte?
Ja, das war eigentlich... wir hatten einen Garten in Wolfhausen und ich habe immer geglänzt durch Abwesenheit, weil nebendran hat es eine wunderschöne Naturwiese gehabt und ich habe es mehr mit der Naturwiese gehabt damals als Kind.
Und mit den Schmetterlingen.
Mit den Schmetterlingen natürlich, ja. Aber ich habe das sehr, sehr gut mitbekommen, als mein Vater natürlich den falschen, den schönsten Trieb,
den Trieb
abgeschnitten hat. Das gab ein Zetomordio im Garten. Oder? Und dann,
bis heute nicht vergessen.
Das
weiß jetzt lässt du deine Frau die Brombeeren schneiden.
Wir haben im Moment keine.
Keine, das ist ein Fehler. Müsst ihr mal diese Columbia Star ausprobieren.
Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ja, im letzten Podcast hast du noch von einer Ausnahme erzählt, die am einjährigen Trieb fruchtet. Wie ist das bezüglich der Kultur?
Ja, genau. Nach meinem Wissen gibt es das bei der Brombeere nicht. Das ist entstanden durch eine Hybridisierung Himbeere-Brombeere. Das heißt, versteckt irgendwo in der Natur hat sich eine herbstfruchtende Brombeere sozusagen in die Himbeere, in die Brombeeren eingekreuzt. Und da ist dann diese Eigenschaft wiederentdeckt worden von den Züchtern der University of Arkansas in Fayetteville, Jim Moore und John Clark, und die haben das wieder rausgezüchtet, diese Eigenschaft, und so versucht man heute, wie auch eben herbsttragende Brombeeren, die an den diesjährigen Rutenfruchten zu züchten. Das größte Problem weiterhin ist, dass die zu wenig früh beginnen zu blühen, zu wenig zu spät eigentlich fruchten und dann im Herbst zu viele Früchte unreif am Strauch bleiben. Das sieht man gar nicht schlecht aus, weil man die dann für die Floristik und so brauchen kann. Aber ist jetzt nicht unbedingt das Ziel. Das heißt, wenn wir Herbstbrombeeren zum Durchbruch verhelfen wollen, dann müssen wir sie früher machen, dass sie eben schon Anfang August, 5. August, 10. August Früchte haben. Dann haben sie eine Chance. Man muss auch berücksichtigen, dass die Zeit von der Blüte bis zur fertigen Frucht bei der Brombeere, die halt auch ein bisschen eine komplexere Frucht ist als die Himbeere, weil sie das Innere auch ausfüllen muss, das geht länger. Das geht, weiß nicht, 2 Wochen länger als bei der Himbeere.
Ja.
Und das führt natürlich auch zu diesem Verspätungseffekt.
Okay. Wenn man Brombeeren und Himbeeren vergleicht, dann hat man als privater Garteninteressierter eher das Gefühl, dass die Brombeere eigentlich, sie ist ja von Alters her stachelbewehrt, die Blätter sind fester, der Wuchs ist kräftiger, hat man den Eindruck, dass die Brombeere eher stabiler ist und witterungsbeständiger. Ist aber offenbar nicht so. Woran liegt das?
Ja, im Durchschnitt sind sie robuster, was die Wurzeln anbelangt. Das ist vielleicht mal ein wichtiger Faktor. Also
im Vergleich zur Himbeere.
Zur Himbeere, also du kannst in der Regel, wo eine Himbeerpflanzung kaputt gegangen ist, kannst du noch Brombeeren pflanzen. Und damit kannst du auch das Gerüst ein zweites Mal benutzen. Was die Frostanfälligkeit anbelangt, denke ich, das sieht man auch in Osteuropa, wo man dann ganz selten noch Brombeeren sieht, im kontinentalen Klima oder wo spezielle Sorten dafür gezüchtet werden muss. ist, denke ich, schon die Winterhärte ist so ein bisschen der begrenzende Faktor.
Ja.
Und das hat wahrscheinlich auch mit der Polyploidie zu tun. Wir wissen von anderen Pflanzen, polyploide Pflanzen mit mehrfachen Chromosomensätzen sind in der Regel etwas weniger frostresistent, etwas kälteanfälliger.
Ja.
Die Zellen sind größer. Der osmotische Druck fällt, glaube ich, ab. Das ist dann ein Grund. Wahrscheinlich ist auch die Salzkonzentration im Winter dann kleiner. Und das führt dazu, dass sie halt eher erfrieren.
Ja. Ja.
Also das ist so eine Tendenz. Das ist kein Gesetz, das bei jeder Art und Sorte gilt. Aber als Tendenz kann man sagen, polyploide Pflanzen mit einem mehrfachen Chromosomensatz sind etwas anfälliger. Himbeeren sind diploid, Brombeeren sind tetraploid und hexaploid. Und von daher sind sie so ein bisschen frostanfälliger.
Mhm.
Von daher wäre natürlich die Züchtung von Herbstsorten zu begrüßen.
Ja. Kannst du sagen, wo man Brombeere klassischerweise im Garten pflanzen soll?
Eben, die braucht nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Die hält auch mal einen nässeren Boden aus, die hält auch einen trockeneren Boden aus, auch einen steinigen Boden. Die kann mit einem breiten pH irgendwo zwischen wahrscheinlich 5,5 und 7,5 kann die leben. Die Phytophthora macht ihr nichts aus, wo die Himbeere sehr heikel ist. Also da braucht, und es braucht natürlich überraschend wenig Platz, vor allem wenn man die aufrecht wachsenden Brombeeren nimmt, letztlich braucht es einen Quadratmeter am Pfahl und die Pflanze dran. Und meistens denkt man, wenn man an die alten Brombeersorten, auch die ersten Dornlosen, denkt, dass man ein richtiges Teppichgerüst früher so bei den Blöcken und Häusern stand, wo dann die Teppiche geklopft wurden und dass man also so ein stabiles Gerüst braucht, das braucht man vor allem für die aufrecht wachsenden Brombeeren nicht, für die kriechenden Brombeeren schon.
Ja, also ein Pfahl genügt.
Ja, genau.
Extremfall.
Ja.
Bezüglich Sonnenexposition, spielt das eine Rolle, oder?
Na, ich denke, ein halber Tag reicht.
Ja.
Es ist sogar so, dass man, wenn sie voll exponiert ist, schauen soll, dass der Brombeerstrauch etwas dichter ist, vielleicht eher an einem Pfahl ziehen und mehrere Triebe an einem Pfahl, damit sich die Triebe gegenseitig beschatten. Eins der häufigsten Probleme im Sommer ist Sonnenbrand. Muss ich vorstellen, eine schwarze Frucht und die Sonne brennt drauf und unsere Sonne ist intensiver geworden. Sonnenbrand zeigt sich, indem Teilfrüchte nicht rot werden, sondern weiß bleiben und die Frucht so ein bisschen bitter wird. Und das, von daher ist es manchmal gar nicht so schlecht, vor allem, ich sage mal, in sonnenexponierten Regionen, im Tessin oder in der Schweiz, im Rheintal oder in Süddeutschland, in den Alpen teilweise, wenn man sie so ein bisschen im Halbschatten pflanzt oder sonst die Pflanze sehr dicht hält, damit sie sich selber ein bisschen beschatten kann.
Ja, ja. Daraus folgend die nächste Frage. Funktionieren Brombeeren auf der Terrasse im Kübel?
Eigentlich schon. Wir haben viele Kunden, die das machen. Ich glaube, du hattest auch mal so eine auf der Terrasse. Wir haben sogar mal Werbefotos, gemacht. Vor Jahren mit Kindern.
Kindern. Das ist ein paar Jahre her.
Denke ich, die waren 15, 20 Jahre jünger.
Ja, ja.
Aber das Foto könnte man immer noch brauchen. Und es ist aufgrund der großen Höhe. Und damit dem schlechten Verhältnis zum Topf, ist jetzt nicht so ideal, weil es natürlich nicht so stabil ist, ist natürlich mit der neuen Herbstbrombeere, mit der kompakten Herbstbrombeere Little Black Prince, die nur einen Meter hoch wird, ist das Thema ein bisschen ein anderes geworden. Das passt dann schon sehr gut in den Topf. Da muss man einfach schauen, weil die Herbsternte meistens ein bisschen zu spät kommt und nicht so groß ist, dass man dann eben die alten Triebe nicht gänzlich zurückschneidet, sondern 50 cm stehen lässt, dann hat man schon eine sehr frühe Ernte dann im Juli an den letztjährigen Trieben. Und das wird dann schon sehr interessant.
Ja. Und da kann man ja, wenn es im Kübel ist, ich habe gesagt, Terrasse, einen sonnigen, eher warmen Standort, wird die Ernte auch noch beschleunigen, oder?
Wird die Ernte beschleunigen, aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen wegen der klassischen Sonneneinstrahlung. Schwarz und Sonnenlicht, das wird halt heiß. Das
verträgt sich nicht so gut.
Ja.
Ne? Genau. Ja, wie ist das mit dem Düngen? Brauchen Brombeeren Düngen? Wie tief wurzeln die Brombeeren überhaupt?
Die können ein ganz schönes Wurzelsystem, eher ein flaches wie die Himbeere, aber geht ein bisschen tiefer als bei der Himbeere. Ausbilden, das auch relativ weit geht. es kann auch Vereine, es gibt manchmal Fragen, wo dann die Leute fragen, ob man jetzt eine Wurzelsperre einrichten müsste, ja, weil Navajo-Brombeeren, die können ja auch mal zwei so Pflanzen, zwei Meter von der Pflanze weg einen Trieb machen, ja, aber wenn ich regelmäßig Rasen mähe, verschwindet sie auch wieder, ja, oder? Ist, glaube ich, kein Problem. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn dann die Leute bei jeder Pflanze, die sich so ein bisschen ausbreitet und Lebenszeichen von sich gibt, gleich sie wieder eingrenzen und einsperren wollen. Mhm. Aber es ist nicht wirklich ein Problem, dass sie sich so verbreitet. Und was war eigentlich die Frage? Kannst du mir die nochmal stellen? Ah, Düngen. Jetzt sind wir. Jetzt bin ich bei den Wurzeln stehen geblieben. Ja, Düngen nur im Frühling. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Bei allen Pflanzen, die nicht hundertprozentig winterhart sind, die dann im Herbst ausreifen müssen, sollte man halt, ich sage mal, immer die klassische Aussage, nach dem längsten Tag nicht mehr düngen. Ich würde sogar sagen, ab Mai nicht mehr düngen. Die brauchen Startdünger, damit sie einerseits neue Triebe aus der Basis bilden, andererseits die Lateralen aus den zweijährigen Routen raustreiben, die dann fruchten. Ja? Und nachher schafft das die Pflanze schon selber. Ja. Ja? Die Pflanze kann ja auch diese Fruchtreife, da weiß sie eigentlich schon, dass diese, das sind ja die totgeweihten Triebe, oder?
Ja.
Die bringen noch die Früchte hervor und bringen sie zur Reife und dann sterben sie ab. Das ist auch eine innere Seneszenz, die wird selber alt, die bringt sich selber sozusagen um. Man müsste die nicht schneiden, die sterben einfach ab und fallen irgendwann in sich zusammen. Und das weiß die Pflanze ja. Und jetzt die noch künstlich am Wachsen zu halten und künstlich zu düngen, ist nur negativ. Also im Frühjahr düngen mit dem Startdünger, da kann durchaus Bärenobstdünger sein, kann auch ein kalkhaltiger Dünger sein, weil eben der pH-Bereich der Brombeere relativ weit ist. Ganz gut funktioniert auch der neue Schafwollpelletdünger.
Ja.
Fertilizer natürlich, weil der halt einen schönen Stickstoffschub bringt und daneben auch noch genügend Kali mit noch etwas zusätzlich Kompost dazu gibt, das dann eine schöne Düngerleistung für die ersten 3-4 Monate und länger soll diese auch nicht die Pflanze treiben.
Ja, okay. Ja, Brombeerzüchter untereinander. Wie gehen die miteinander um? Du hast da im Vorgespräch erwähnt, dass du die Brombeerzüchter der halben oder der ganzen Welt kennst.
Ja gut, alle kenne ich nicht, aber die halt so ein bisschen prominentesten sind, die übrigens auch, das sind auch die, die am meisten geschrieben haben, wissenschaftliche Artikel. Ich denke, es ist allen sehr freundschaftlich. Es ist nicht so ein kompetitives Gebiet wie zum Beispiel die Heidelbeerzüchtung. Ich bin vor zwei Jahren mal an der Tagung in Italien gewesen, als man noch zu Tagungen gehen konnte, physisch, ja, nicht am Computer.
Ah, das gab es ja früher.
Ja, das gab es früher damals. Ja. Und da war es dann schon so, weil Heidelbeeren wahnsinnig kompetitiv ist und sehr viel Geld in der Industrie ist, dann hatte man wirklich das Gefühl, man hatte keinen Vortrag, wo die Leute wirklich was erzählt haben. Vor allem nicht im Züchtungsbereich. Das ist bei den Brombeeren nicht so. Also wenn man zum Beispiel die wichtigsten wissenschaftlichen Artikel von John Clark, von Jim Moore, von Harvey Hall, vielfach auch zusammengeschrieben, die haben auch so Übersichtsartikel, da hat man sehr viel Wissen zur Verfügung. Ja, und auch mit jüngeren Züchtern kann man sich gut austauschen. Sonst ist es wie überall im Leben halt geben und nehmen. Wenn man in der Lage ist, auch mal was zu geben, dann bekommt man auch etwas. Neben den reinen Lizenzgeschäften, das sind dann Geschäfte, wo man also keine Geschäfte, sondern man bekommt halt von irgendwoher Samen und gibt selber Samen und schaut dann, dass wir gegenseitig so weiterkommen. Mhm. Also eigentlich sehr, sehr freundschaftlich und weil es eben noch nicht so die Kultur ist, wo jetzt die Milliarden dahinter stehen.
Summen fließen, ist das wahrscheinlich noch besser.
Noch so ein bisschen offener und weniger kompetitiv als jetzt Kartoffel oder auch Himbeere. Und vor allem bei der Heidelbeere ist es extrem, das ist ein gigantischer Buben.
Ja, kommen wir doch zur Erziehung. Das mit der Erziehung haben wir beide ja so mehr oder weniger hinter uns. Aber wie erzieht man eigentlich Brombeeren?
Wie erzieht man Brombeeren? Ja, also eben...
Zweijähriger Rhythmus.
Genau, das Wichtigste ist... damit um? Genau, das ist dieser zweijährige Rhythmus und dass man eben immer einjährige und zweijährige Triebe an der Pflanze hat. Die eine Strategie ist, dass man das, haben wir vorhin schon gesagt, einerseits teilt. Auf der einen Seite habe ich die zweijährigen Triebe, auf der anderen Seite habe ich die diesjährigen Triebe. Nächstes Jahr wechselt es dann, weil dann die jetzt diesjährigen Triebe nächstes Jahr die zweijährigen Triebe sind. so haben immer eine saubere Sache, aber es führt natürlich dazu, dass man den Raum nicht so super gut ausnützt. Ja.
Und man braucht zwei Pfähle.
Genau, man braucht dann schon mehrere Pfähle. Gerade die aufrecht wachsenden Navajo-Brombeeren kann man auch an einem Pfahl oder auch wieder an einem Doppelpfahl kultivieren, indem man sie in die Mitte pflanzt und hat zwei Pfähle, vielleicht im Abstand von 50 cm, von einem Meter, auf der einen Seite die einjährigen Triebe, auf der anderen Seite die zweijährigen Triebe. Oder man macht es ganz einfach an einem Pfahl, wo man beide miteinander hat und dann versucht, aufgrund der Dicke, aufgrund der Fruchtansätze, selber zu schauen, welche Pflanzen wo sind. Die Erziehung sehr unterschiedlich ist bei den nicht aufrecht wachsenden Brombeeren, bei den kriechenden Brombeeren. Ja. Wir nennen sie die Heckenbrombeeren, im Amerikanischen die Trailing Blackberries. Mhm. Wir haben im letzten Podcast erzählt, das sind die Brombeeren, die sich rund um Rubus Ursinus gebildet haben und die vor allem natürlich an der amerikanischen Westküste vorkommen. Da sind viele andere Arten eingekreuzt worden, aber das ist dominant. Und die wachsen ja, die Triebe wachsen den Boden entlang. Mhm. Und da ist die Erziehung eigentlich so, dass man die den Boden entlang wächst. In unserem Klima, wo es nässer ist als an der Pazifikküste, wird man die wahrscheinlich an einem ersten Draht, auf einer ersten Ebene, zum Beispiel auf 50 cm aufbieten. Dann hat man einen Draht auf 50 cm oder auf 60, einen auf 1,20, einen auf 1,80. Und nach der Ernte der zweijährigen Triebe, die in der Mitte aufgebunden sind, schneidet man die alle weg. Und dann bindet man die neuen Triebe von unten auf. Aber das macht man nicht Trieb bei Trieb. Mhm. Man kann sich das in Oregon oder Washington State anschauen. Das ist noch lustig. Wie gesagt, wenn es noch alte, dornige Sorten sind, dann hat man Handschuhe bis zu den Schultern, wenn man das macht. Die neuen dornlosen Sorten wie Columbia Star sind dann natürlich viel einfacher. Man nimmt nicht einzelne Triebe, sondern man teilt eigentlich diese Triebe, die alle aus dem Kern der Pflanze kommen. Diese Rubus Ursinus, die macht keine richtigen Wurzelschosse, sondern die treiben eigentlich aus dem alten Holz aus, aus dem Wurzelholzstock eigentlich.
Ja.
Und die teilen das in zwei Triebbündel auf und die werden dann zum obersten Draht draufgeführt und entweder über eine große Kurve wieder nach unten geführt, eigentlich zur Mitte zurück, auf dem mittleren Draht. Das sieht dann aus wie eine große Brezel, oder? Mhm. Oder aber, die werden ganz nach oben geführt und wenn sie sehr lang sind, zwei, dreimal um den zweiten und dritten Draht gewickelt. Das gibt dann so wie einen horizontalen Schlauch sozusagen. Ja. Ja. Und das sind die beiden Methoden. Sieht super kunstvoll aus. Ist auch nicht so schlimm, wenn man einen Trieb ein bisschen bricht. Wird dann immer noch fruchten, wenn auch nicht ganz so gut. Und das führt dann zu einem unheimlich dichten Fruchtbehang. Jetzt in unserem Klima würde ich sagen, sollte man pro Bündel nicht mehr als drei, vielleicht vier Triebe nehmen, aber drei wäre besser, damit es nicht zu dicht wird, weil wir haben einfach bei uns das feuchtere Klima, höhere Luftfeuchtigkeit als im Sommer im pazifischen Nordwesten der USA. Da ist es im Sommer sehr trocken.
Das würde aber bedeuten, dass diese Trailing-Brombeeren auch sehr viel dünnere Triebe haben.
Die haben sehr viel dünnere und flexiblere
Triebe. Sonst geht das ja gar nicht.
Ja, oder? Genau.
Ja. 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 Welche Sorten sind das in eurem Sortiment?
Eben, das ist eigentlich jetzt nur Columbia Star, die wir anbieten. Wir hatten vorher diese Sorten gar nicht angeboten. Ja. Und uns war es dann wichtig, eben diese Sorte an zu diesen Typen anzubieten. Das ist die erste Sorte, die eine Winterhärte hat von minus 12 bis minus 14 Grad Celsius. Das sollte in vielen Regionen eigentlich reichen. Ja. Und wenn man sie dann über den Winter noch ganz an den Boden legt, dann halten sie sogar noch ein bisschen mehr
aus. Halt ab und zu auch mal zudeckt, wenn man weiß, dass es eher kritisch ist. Ne?
Ja. Das heißt aber auch, man bindet sie erst im Frühjahr auf und nicht irgendwie schon im Herbst nach der Ernte.
Also im Frühjahr kommen die Einjährigen noch rauf und die neuen Triebe biegt man eigentlich auf das Gerüst zuerst.
Also die neuen Triebe lässt man am Boden wachsen.
Oder lässt sie ganz am
Boden. Und irgendwann bindet man sie, weil es wahrscheinlich in unserem Klima besser ist, weil wenn die im Boden in unserem Klima, bei unserer Luftfeuchtigkeit, bei 1000 mm Niederschlag, es ist wirklich viel trockener im pazifischen Nordwesten der USA und so empfehlen wir, dass man die einfach auf den ersten Draht anbindet und die Zweijährigen eben so im Frühjahr so aufdröselt, wie ich es gesagt habe. Okay. Die alten Triebe würde ich entfernen im Sommer, wenn sie abgetragen sind.
Sehr gut. Ja, kommen wir zur Königsdisziplin, dem Schneiden. Wie schneidet man Brombeeren? Du hast es ja jetzt an diesen Columbia Star angetönt. Wenn die Triebe gefruchtet haben, wegschneiden. Gibt es noch mehr Tipps zum Schnitt
von genau, Brombeeren? Genau, eigentlich ist das der Hauptschnitt, dass man nach dem Fruchten die zweijährigen Triebe wegschneidet. Da gibt es einen Streit, ob man das gleich nach der Ernte macht oder erst im Frühjahr. Wir sind dafür, das gleich nach der Ernte zu machen, weil man es einfach besser sieht.
Ja, und die Pflanze hat ja auch genügend Reserven, oder?
Und die sterben ja auch ab, oder? Also ja, das macht nicht wirklich Sinn. Das Argument ist da, dass die selber noch so den Busch ein bisschen dichter machen und mehr Schatten bieten. Aber ich denke, das ist für mich eigentlich keine Begründung. Ich würde das gleich, wenn man die Zeit hat, gleich nach der Ernte machen, die alten Triebe entfernen. Und dann gibt es noch einen Schnittzeitpunkt im Frühjahr, nicht bei diesen Trailing Blackberries, bei den aufrecht wachsenden. Die machen ja Seitentriebe vorzeitig und die werden manchmal auch zu lange. Immer im August bekommen wir Mails, die Brombeeren wachsen zu lange. Was machen wir? Nichts machen, ja nichts machen, nicht einkürzen. Erst im Februar, März des zweiten Jahres auf die Höhe einkürzen, die sie wollen und alle Seitentriebe auf 1 bis 2 Augen einkürzen. Das wäre es dann schon mit dem Schneiden.
Also so wer es noch nicht gemacht nicht. Hat, jetzt einkürzen, das wäre der richtige Moment.
Genau, und auch die Seitentriebe auf. Und auch wenn sie jetzt schon ein bisschen treiben, ein bisschen Knospen gebildet haben, ist das kein Problem. Man kann jetzt problemlos noch schneiden.
Mhm. Ja, gibt es beim Schnitten einen Unterschied zwischen den Heckenbrombeeren und den Trailing Blackberries? Und den aufrecht wachsenden, das haben wir jetzt eigentlich mehr oder weniger auch besprochen, oder? Wie werden die Herbstbrombeeren geschnitten, die also am einjährigen
Holz fruchten? Bei den Herbsthimbeeren ist es ja so, dass wir am liebsten alles Boden eben wegschneiden. Ja. Weil das ist halt einfach. Soweit sind wir leider bei der Herbstbrombeere nicht, weil sie noch zu wenig früh fruchtet. Mhm. Also lässt man immer zwischen 30 cm und 1 Meter des alten Triebes stehen und versucht dann da noch eine Ernte am zweijährigen Holz hinzukriegen, damit man dann eine genügend große Ernte für den Strauch hat. Das gilt sowohl für die aufrecht wachsende, noch dornige Herbstbrombeere Mont Blanc, als auch für die dornlose, kompakt wachsende, nur 1 Meter hohe Little Black Prince.
Ja. Also ein knapper Meter, sagst du.
Genau. Genau. Im Prinzip den Bereich, der gefruchtet hat, wegschneiden und den anderen lassen.
Ja. Okay. Ja, was sind eigentlich die drei häufigsten Fragen zu Brombeeren, so als Abschlussfrage? Was habt ihr da in eurer täglichen Beratung?
Genau, ich glaube, da habe ich mir bei der Frage etwas vorgestellt, als ich das vorbereitet habe. Da muss ich es jetzt auch reproduzieren, oder? Ja, was sind die drei häufigsten Fragen? Ich denke, die häufigste ist immer noch historisch, sind die dornigen Brombeeren nicht besser als die dornlosen? Es hat aber wirklich etwas abgenommen. Vor 5 oder 10 Jahren war das die Standardfrage, habe ich immer bei Vorträgen und so gebracht, hat jetzt aber deutlich abgenommen, weil es die dornigen fast nicht mehr gibt. Und jetzt sind sie auch noch verpönt und verboten, oder? Genau. Dann erwähnt sie niemand mehr. Die zweite wichtige Frage ist, kommt im Sommer meistens von einer Woche auf die andere, dann schicken die Leute Früchte von ihren Brombeeren, die weiße Einzelfrüchte haben. Ja. Und das ist Sonnenbrand.
Können es nicht auch Milben sein?
Nein, wenn sie rot sind, sind es Milben. Ja. Wenn es weiß ist, ist weiß es Sonnenbrand. Und wenn es rot sind, sind es Milben. Okay. Und das wäre auch dann die dritte Frage gewesen, das dritte Problem, das sind die Milben. Die drei Fragen kommen. Sonnenbrand heißt, den Busch etwas trichter machen, die Pflanze ein bisschen vor der direkten Sonneneinstrahlung schützen. Meistens ist diese Periode, wo die Früchte dann diese weißen Teilfrüchte haben und auch nicht sehr gut sind, ist relativ kurz, weil es halt einfach so eine. Aber meistens dann in ganz Deutschland oder in ganz Österreich oder in der ganzen Schweiz und dann kommen eben Dutzende von solchen Anfragen, darum fällt es auf. Und wenn sie wirklich viele solche Brombeermilbenteilfrüchte haben, die rot bleiben, dann müsste man fürs nächste Jahr dann mal versuchen, entweder Raubmilben auszubringen oder halt die Milben zu bekämpfen.
Okay. Ja, herzlichen Dank, sehr spannend. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Ihnen vor allem in diesem Jahr, in diesem neuen Kulturjahr weiterhilft. Herzlichen Dank und gärtnern Sie weiter.
Herzlichen Dank.
Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.